Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 254 unseres Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße Sie alle, liebe Männlein, liebe Weiblein und alles, was sonst noch da ist.
So langsam kommen wir unserer 8-Bit-Grenze näher. 254.
Gibt es einen Kranz von dir für die 8-Bit-Grenze?
256 wären wir dann soweit. Naja, man muss ja immer so ein paar Feiertage, muss man sich da raussuchen und es sind noch 2 Wochen und dann vielleicht...
Was willst du denn dann schon wieder feiern?
Ostern ist zu früh.
Wäre am 24. Januar
dieser Feiertag. Ja gut, okay, das ist noch Januar. Also ich begrüße jetzt zuerst einmal für die 254. Folge alle, die uns zuhören. Ja, und den Heinz Schmitz begrüßen wir auch.
Der sitzt ja, auch hallo, wunderschönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, du weißt nie, wann deine Hörer dir zuhören, oder?
Nö.
Du bist ganz unentschlossen.
Ja.
Gut, also es gibt ja nun Landstriche, da sagt man immer nur Moin. Es gibt Gegenden, da sagt man Moin Moin. Es gibt Gegenden, da sagt man Moin. Selbst in Dänemark.
Was sagt man denn bei Moin Moin? Da wurde ich drauf aufmerksam gemacht, auf Borkum. Hat man zu mir gesagt, ich sei ein Schwätzer, weil ich Moin Moin gesagt habe. Man sagt nur Moin.
Ja, ich wollte ja gerade sagen, selbst in Dänemark, in der südöstlichen Ecke Dänemarks, da um Els herum in dieser Gegend, da sagt man auch Moin.
Nicht Moin Moin.
Also wir machen Anleihen.
Das ist also dort, hat sich da über die Zeit so eingebürgert, ganz anders als im restlichen Dänemark. Also da sagt man Moin. Wenn du da in den Laden gehst, sagst Moin, können die nicht erkennen, ob du Däne bist oder Deutscher.
Und im Rest von Dänemark, wie sagen die?
Ganz unterschiedlich, wie es ihnen gerade reinfällt.
Also ich bin für Anleihen ins Ausland. Grüezi.
Ach du lieber Gott, jetzt kommt er mit diesem Bergvolk da an.
Solange er seine Mitwirkung heute nicht jodelnder Art gestaltet, ist es ja eigentlich gar kein allzu großes
Problem. Aber ich freue mich schon auf das Grüezi. Ist auch bald im Mai, ist es wieder soweit. Grüezi.
Im Mai, ja. Gut, wissen wir das auch schon. Also notieren Sie sich das. Im Mai haben wir dann einen südlichen Korrespondenten, der hier zugeschaltet wird.
Genau.
Aber wir haben heute ein paar Themen vorbereitet. Wir wissen noch nicht, ob wir alles machen und schaffen können. Das kommt immer darauf an, wie interessant das einzelne Thema ist. Aber einmal geht es um adaptive Kamerasysteme und zum anderen, ich habe es einfach genannt, Flundermesse. Und zu dieser Flundermesse, da haben wir einen Flunder-Spezialisten zugeschaltet aus Kornwestheim. Das ist da in der Nähe von Stuttgart. Normal sagen wir immer Stuttgart.
Und das Stuttgart ist Peter, 21.
Peter Welchering. Schönen guten Tag, Peter.
Grüßt Gott nach Köln.
Ja.
Na, das ist ja toll. Jetzt haben wir so ziemlich alles zusammen. Peter, Flundermesse. Alles das, was ich bisher gesehen und gelesen habe, mit wenigen Ausnahmen, bezieht sich auf diese neuen Plattfische, die unsere Elektronik da bevölkern. Neue Computersysteme, die einfach nur flach sind. Einige ganz ohne Tastatur, einige mit einer, die man davor klappen, anschließen oder dahinter schieben kann. Aber alles wird flach. Alles sind diese neuen Geräte, mit denen Apple irgendwann mal so den ersten Vorstoß gemacht hat, oder war das anders?
Naja, also es gab insgesamt 80 unterschiedliche Modelle, zum Teil von Smartphone-Herstellern vorgestellt, zum Teil eben auch von traditionellen PC- oder Laptop-Herstellern eben angeboten. Und ich glaube, das Bemerkenswerte waren 2 Aspekte. Zum einen, dass mit diesen 80 Modellen wirklich in jeder Preis- und Leistungsklasse auch wirklich jetzt ein Tablet verfügbar ist und für die ganz unterschiedlichen Geschmäcker. Und der zweite Punkt war, neben den Tablets haben sich eben auch die Smartphones massiv als ganz, ganz wichtiger Ersatz und als unter Umständen ablösende Technologie für die traditionellen Personal Computer entwickelt. Und da werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten einiges beobachten können, wohin sich das dann eben so weiterentwickelt.
Wo ist denn da die Grenze in der Größe zwischen den Smartphones und diesen Tablets?
Auch die meisten Tablets haben tatsächlich inzwischen so ungefähr DIN A5 Format bekommen. Und sind auch sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, dass man sie eben so auf dem Sofa halt tatsächlich etwa wie das iPad halten kann und damit dann rumsurfen kann, lesen kann und ähnliches. Bemerkenswert fand ich 2 Tablets, das eine von Motorola auf ARM-Technologie mit also einem Prozessor, der ausgesprochen stromsparend vorgeht und der eine wirklich neue Technologie hat, die beispielsweise, was die Grafikdarstellung angeht, ausgesprochen leistungsstark ist. Und das zweite war das Playbook von Research in Motion. Das Playbook fand ich deshalb ganz spannend, weil es ja unter den Research in Motion Nutzern, also unter den BlackBerry Nutzern, sehr viele Nutzer gibt, die das beruflich machen. Und dass gerade aus diesem Bereich dann so stark der Ruf danach kam, wir wollen aber auch neben dem Smartphone eben noch ein Tablet haben und das vor allen Dingen dann aber auch im Büro als Laptop- oder Netbook-Ersatz einsetzen können. Das war eine etwas neue Entwicklung, die fand ich unerwartet.
Also ich habe zum Beispiel auch ein solches Tablet hier, ein 7-Zoll-Display. Und dazu habe ich eine Tasche, da kann man das so reinklipsen. Und da ist eine Tastatur dabei, die kabellos mit diesem Ding da kommuniziert. Also das heißt, ich klappe das auf und habe eine Taste, eine richtig schöne große Tastatur. Oder ich nehme es einfach raus, stecke es in die Jackentasche. Ich habe eine große Innentasche, weil ich bin nun mal groß, habe diesen Vorteil. Und schlepp's da mit mir rum. Es ist nicht leicht, aber wenn ich an mein Pocket-Telefon denke, mein erstes C-Netz-Portables-Telefon, das war schwerer. Das war schwerer.
Aber denke ich auch noch dran. Das war 1986, ne? Mhm. Glaube ich, 85 wurde das C-Netz eröffnet und dann kam diese Pocky. Das war ja schon klein. Die anderen hatten ja alle so einen Riemen über die Schulter.
Und so einen Koffer umhängen.
Das war richtig schwer. Ne?
Ja, also die Entwicklung, die ist schon toll. Aber wie sieht's denn mit den Preisen aus?
Also die Preise gehen teilweise runter bis an die, wenn man das in Euro umrechnet, 300-Euro-Grenze. Und da wird für die nächsten Monate eben auch noch ein weiterer Preisrückgang prognostiziert. Das war auf der CES eben auch zu hören. Wo es allerdings ein bisschen bergauf geht, das ist bei den Preisen, das wird bei den Smartphones sein, und zwar bei denjenigen Smartphones, die eben auch noch Zusatzgeräte, Erweiterungstastaturen, Displays und ähnliche mit dem Angebot haben. Die werden etwas teurer werden zunächst und da gehen beispielsweise dann die Marktauguren davon aus, dass über die nächsten 1,5 bis 2 Jahre solche Smartphones, die dann eben im Büro auch als PC-Ersatz genutzt werden können, nochmal so um 10-15% im Preis zulegen gegenüber den bisherigen Geräten. Dann aber, weil hier die Konkurrenz eben auch massiver wird, da auch ein Preisrückgang erfolgen wird. Und ganz spannend waren so ein paar Zukunftsvisionen, da gibt es aber bisher wirklich nur so ganz, ganz erste, ja man kann sagen Laborstudien, mehr ist es noch nicht, dass dann eben auf so einem Smartphone das Display durch eine holographische Ausgabe ersetzt wird und dann hätte ich natürlich eine unglaublich gute Display-Darstellung und hätte einen Bildschirm, den ich mir quasi so groß eben herrichten kann, wie ich das möchte.
Aber da gibt es ja noch eine parallele Entwicklung dazu, dass mittlerweile einige Hersteller daran arbeiten und das auch noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wollen, dass man die HDMI-Schnittstelle, da ist ein Standard für eine kleine, ich glaube die heißt MDI oder sowas, Schnittstelle, mit der man bis 1080i ein Videosignal aus diesem Smartphone heraus auf ein beliebiges Gerät, zum Beispiel Display oder Fernsehgerät, sowas bringen kann. Und dann, das wäre dann der zweite Weg, dass man ein Smartphone künftig als portablen Computer benutzen kann.
Ja, solche HDMI-Schnittstellen sind ebenfalls als Muster, also noch nicht marktreif, aber als Muster auch schon gezeigt worden auf der CES. Insgesamt 5 unterschiedliche Hersteller, von denen weiß ich. Und da rechne ich auch damit, dass die in diesem Jahr noch an den Markt kommen. Klar, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das auf dem heimischen Bildschirm auszugeben. Das ist allerdings dann auch nicht die Bürolösung, das ist dann eher die Wohnzimmerlösung. Ganz spannend aber, das Smartphone wird dann so eine Art Universalgerät werden. Also im Büro werde ich es eben als PC-Ersatz nutzen können und zu Hause im Wohnzimmer dann eben so als ja, Multimedia-Zentrale zum Surfen, ins Internet gehen, Videos gucken, MP3s abspielen und so weiter.
Ich erinnere mich so ein bisschen dran an die ganz frühen Computerjahre. Da gab es so Studien, wie man am besten einen Computer wohl dem Menschen nahe bringt. Und da stellte sich heraus, das, was man damals noch nicht so richtig konnte, dass das ein Gerät sei, was so ein bisschen im Tisch eingebaut ist und was man mit der Hand bedient. Und ich kann mich entsinnen an eine Cebit, da konnte man bei irgendjemandem konnte man was bestellen. Da konnte man gucken.
Das war der Gerd Schumacher, der hat es da vorgestellt.
Ja. Konnte man gucken, was gibt's denn da? Da gibt's also, was weiß ich, Mineralwasser und dann gibt es da eine Spaghetti und das konnte man bestellen von dem Tisch aus und wurde dann gebracht nach draußen. Fanden wir eigentlich schon sehr, sehr weitblickend, ist heute bei diesen Sachen kein Problem mehr.
Überhaupt keins mehr. Ja. Eine Sache, Peter, hat mich etwas überrascht auf der CES, einer nun angesagten Technik- und Computermesse. Da gab es plötzlich auch Autos zu sehen. Audi hat da ein Auto hingefahren, natürlich ein Konzeptcar, nicht etwas, was man kaufen kann, mit 2 Elektromotoren und mit einem 3 Liter Turbodiesel. Und das Ding, das soll tatsächlich auf 100 Kilometer maximal 2,2 Liter benötigen. Das ist also ganz erstaunlich. Aber genauso erstaunlich ist, wenn man sich betrachtet, was da an Elektronik drin ist. Denn mittlerweile ist ja so ein Auto, vor allen Dingen das, was die da vorgestellt haben, ein Multicomputersystem, was zufällig ein paar Räder dran hat.
Ja, 100 Prozessoren.
Ja, und dieses Teil, das hat zum Beispiel auch ein Navigationssystem. Und da wissen wir dann, wo es hingeht mit Google, welches live online Street View Daten anzeigt und verarbeitet. Was hast du darüber gehört?
Ja, das Navigationssystem, das habe ich sogar auch schon inzwischen gesehen, das zeigt tatsächlich Street View Daten an. Das Konzeptcar, das habe ich nur so am Rande wahrgenommen, aber dieses Navigationssystem vermittelt dann, indem einfach Street View wirklich eingeblendet wird in ein kleines Display, das eben das bisherige, ich sag mal, eher symbolische, die symbolische Darstellung ersetzt, so vermittelt das dann das Gefühl, dass ich wirklich diese Straße mit dem Street View abgleichen kann und dann auch sehen kann, woher ich da fahre. Der Nachteil dabei, es dauert immer noch offensichtlich ein wenig länger, ehe ich dann von dieser Street View Darstellung auf die symbolische Darstellung umschalte. Und die symbolische Darstellung scheint mir persönlich für den Überblick, wenn ich navigieren will, noch immer die bessere zu sein.
Mhm. Was ist denn mit den verpixelten Häusern in Street View?
Ja, die verpixelten Häuser sind verpixelt. Die kann auch Audi nicht entpixeln.
Da komme ich ja nie nach Hause.
Ja, siehst du. Siehst du. Ja, noch eine andere Geschichte. Also die Elektronik im Auto, die ist ja nicht mehr zu halten. Die explodiert ja quasi. Das Multifunktionsdisplay soll ersetzt werden durch ein großes LC-Display, welches man frei konfigurieren kann. Die meisten Anzeigen, auch frei konfigurierbar, werden über Laserprojektoren in die Windschutzscheibe eingeblendet. Man hat zum Beispiel im Ausland, vor allen Dingen im asiatischen Raum, die Möglichkeit für Navigationssysteme eine handschriftliche Eingabe zu machen, weil sprechen können wir das nicht und das meiste, was wir nicht sprechen können, finden wir auch nicht. Lauter solche Sachen. Also es tut sich wahnsinnig etwas. Wird denn, ist es aus deiner Sicht abzusehen, dass da noch mehr Elektronik beladene Technikteile, die bisher gar nicht auf dieser CES waren, hinkommen könnten?
Ja, also beispielsweise eine spannende Diskussion auch so am Rande der CES war tatsächlich, dass das, was an holographischen Ausgaben beispielsweise beim Smartphone demnächst entwickelt werden wird, eben auch im Auto Verwendung finden kann. Und dann bekäme ich beispielsweise nicht mehr nur ein Display, sondern ich bekäme auch die Zustandsanzeigen oder auch solche Navigationsangaben über ein Hologramm ausgegeben. Und das könnte ich mir dann dahin positionieren, wohin ich es positioniert haben möchte. Wäre also beispielsweise auch nicht mehr von der Windschutzscheibe als Projektionsfläche abhängig. Da wird noch eine Menge passieren. Was vor allen Dingen passieren wird, hat am Rande der CES der Professor Gunter Dück nochmal deutlich gemacht. Der hat sich nämlich auch ein bisschen um die Weiterentwicklung bei den Batterien als eine von 5 maßgeblichen technologischen Entwicklungen gekümmert. Und der sagt, bei den Batterien, da werden wir innerhalb der nächsten 2 Jahre wahrscheinlich so Faktor 3 bis Faktor 5 der Speicherkapazität als weiteren Entwicklungssprung haben. Und das macht dann natürlich solche Batterien und Akkus auch eben für diese Kfz-Anwendung ausgesprochen attraktiv.
Neben dieser ganzen Hightech, Peter, ist mir noch eine Sache auf der Messe aufgefallen. Das war unser geliebter Chef von Microsoft, Steve Ballmer, der plötzlich sagt, okay, wir wollen Windows zukünftig auch auf den ARM-Prozessoren laufen lassen. Also den Prozessoren, die in fast allen Tablets drin sind, inklusive des iPad.
Ach, der hat die Leute auf den Arm genommen.
Na, das ist schon, denn die ARM-Prozessoren sind stromsparend, sie sind teilweise effektiver als Intel-Prozessoren und da knickt Intel nun wirklich ein. Die geben ihre seit Firmen bestehende Kooperation mit Intel auf und gehen auf andere Familien, damit sie den Markt, in dem sie ja fast nichts zu sagen haben, damit sie den Markt nicht ganz verlieren.
Ja, ja. Eben ist mir noch aufgefallen, wir haben letztens mal diskutiert über Navigationssysteme, was die Effenwell noch alles machen könnten. Und zwar haben wir gesagt, wenn wir uns unterhalten, im Auto fahren wir über Freiburg in die Schweiz oder sollen wir dann nicht besser über München, müsste eigentlich das Navigationssystem das verstehen und müsste die beste Route dann herausgeben. Wenn wir irgendwann mal verstehende Navigationssysteme bekommen.
Naja, also wir haben heute Navigationssysteme mit einer sehr guten Spracherkennung in den Oberklasseautos, BMW oder eben bei Mercedes. Wir haben die noch nicht in den unteren und in der mittleren Preisklasse, da müssen die noch rein wandern. Allerdings auch diese Spracherkennung hat noch keine wirklich semantische Erkennung, so dass etwa das Navigationssystem erkennen könnte, die sprechen jetzt gerade über die Route und da muss ich mich mal einmischen. Also das ist im Augenblick noch wirklich so auf Eingabe eben etwa der Zieladresse per Sprache beschränkt, aber die Entwicklung in Richtung semantische Erkennung geht da weiter. Die wird natürlich auch da Anwendung finden, ganz klar. Mhm. Spannend finde ich noch tatsächlich diese Entwicklung der Windows 7 Nachfolger. Das hat den hat Steve Ballmer so als Konzept vorgestellt. Der wird tatsächlich für einen ARM-Prozessor auch verfügbar sein. Und ganz spannend daran ist eben, dass offensichtlich Windows dann sehr, sehr viel stärker als bisher in diesem mobilen Bereich soll und Microsoft hier einen Aufholwettkampf startet. Die haben einige Reserven, die können viel entwickeln. Das ist ein wirklicher Koloss. Ich bin mal gespannt, ob die da nicht dann auch in Richtung Tablet und Smartphone doch wieder einiges aufholen können und selbst auch den Entwicklungsvorsprung, den Android im Augenblick sicherlich noch hat, ein bisschen einholen können.
Also ich denke, man muss es einfach beobachten. Zuzutrauen ist es Microsoft, aber genauso gut kann man auch davon ausgehen, wenn man die vielen, vielen gefloppten Projekte von Microsoft sieht, dass es in einem Jahr wieder überhaupt keine Rede mehr davon
ist. Aber es gibt auch jetzt wenigstens Perspektiven.
Genau. Schönen Dank, Peter.
Danke. Ja, danke nach Köln.
Jetzt kommt ein Thema zusammen mit Heinz Schmitz. Das heißt adaptive Kamerasysteme. Und da muss man so ein bisschen überlegen, was die denn adaptieren. Heinz, was adaptieren die?
Die adaptieren die Bewegung. Mhm. Das menschliche Auge, um mal ganz vorne anzufangen, ist ja so gebaut, dass es an sich immer eine Übersicht hat. Und wenn irgendetwas passiert, dann konzentriert man sich automatisch darauf, um dann zu gucken, was da abläuft. Analysiert das dann im Gehirn und dann reagiert man drauf. Der Mensch ist so gebaut, eben damit er früher, als wir noch in der Steinzeit hinter den Rentieren herliefen oder hinter den Mammuts herliefen, damit wir einfach auf Gefahrensituationen aufmerksam wurden.
Ja, beim Hinterherlaufen nicht, aber eher, wenn du irgendwo unter dem Baum gesessen hast mit Verdauungsschlaf. Ja, ja. Also Lichtwechsel und optische Reize, die werden ja auch peripher wahrgenommen.
Wenn man jetzt ein Überwachungssystem hat, man will zum Beispiel, wenn man bei einem Beispiel, wo viele Leute sind, ein Fußballstadion überwachen. Man installiert eine Kamera und dann sieht man im Prinzip nur das Gewusel. Wenn irgendwo was ist, dann weiß die Kamera das ja nicht, zunächst mal nicht. Und da haben die Fraunhofer FIT, die in St. Augustin, die ehemalige GMD, hat ein Projekt, das heißt C-RISE, ins Leben gerufen. Mit dem kann man so Sachen lösen. Und zwar gibt es da eine Übersichtskamera, die zeigt alles. Und wenn irgendwo etwas passiert, dann gehen zwei Stereokameras hin und zoomen auf den Bereich. Und das wird dann analysiert. Da gibt es dann Bewegungsmuster, die man hinterlegen kann. Da kann man denn Analyse-Software eben drüber laufen lassen.
Aber was heißt denn, irgendetwas passiert?
Ja, was in einem Fußball, bleiben wir beim Fußball, Entschuldigung, was kann passieren? Es kann irgendwo, es können Fahnenschwenker auftauchen.
Also es geht nicht um das Fußballspiel erstmal,
sondern um die Zuschauer. Nein, es geht um die Zuschauer, das Monitoring der Zuschauer. Da, wo das Spielfeld ist relativ einfach zu übersehen, da laufen gerade mal 22 Hansel rum.
Nee, aber ich habe schon gesehen, da lief noch ein Schiedsrichter auch mit und noch der Linienrichter.
Ach die spielen, aber die spielen nicht mit, aber die laufen rum. Mhm. Aber auf den Rängen sitzen ja Zehntausende rum. Und wenn da irgendwo in einer Ecke erstmal was passiert, es kann zum Beispiel, sagen wir mal, Fahnenschwenken passiert.
Was ist denn mit der Bandenwerbung? Die rollt ja auch da rum und verändert sich.
Ja gut, aber das ist ja relativ langsam, was da passiert. Und das ist relativ klar und deutlich. Du kannst aber sogar im Fernsehen erkennen, was da ist. Also das ist ganz einfach auszublenden. Was passiert aber, wenn irgendwo ganz oben rechts auf den obersten Rängen fangen an, sich ein paar Leute zu schlagen? Dann passiert irgendwas in dem Bild. Irgendeine Musterunstimmigkeit passiert. Und dann geht dieses System her und zoomt in diesen Bereich rein und guckt, was da los ist.
Zeichnet alles schön auf.
Und interessant wäre ja nur zu erfahren, wie erkennt das System oder wie beurteilt denn das, dass da eine Unstimmigkeit ist?
Ja, wie zum Beispiel erkennt es den Unterschied zwischen einer Schlägerei und den Fahnenschwenkern? Oder wenn alles plötzlich aufspringt und jubelt, weil ein Tor fiel? Und das ist der Trick bei der Software, man kann Muster hinterlegen, Bewegungsmuster hinterlegen. Es lernt also. Wenn man also ein Spiel nimmt und es passiert, bleiben wir bei meinen Fahnenschwenkern, die machen mir einfach Spaß. Dann sagt man, okay, wenn sowas passiert, das lernt er denn, das ist nicht weiter schlimm, brauchst du nicht weiter zu achten. Aber wenn dann irgendetwas passiert, was er nicht kennt in seiner Datenbank, dann zoomt, also er zoomt darauf diese Bewegung, die passiert, aber die kennt er, lässt er dann wieder los. Passiert denn irgendetwas, was er nicht sieht, dann schlägt der Alarm, sodass die Sicherheitskräfte, die da sind, einschreiten können. Es schreit nicht automatisch ein, gibt also keine Roboter, die ihn aufräumen oder sowas, sondern gibt einfach einen Alarm. Und das ist ein System, das soll einfach helfen, dem Überwachungspersonal, das da sitzt, schneller Gefahrenpunkte zu erkennen oder Unstimmigkeiten zu erkennen.
Hat man denn so etwas schon mal in der Realität ausprobiert?
Ja. Es gibt Muster bei Fußballspielen, deswegen komme ich immer wieder drauf. Und zwar diese aktiven das vielleicht zu deiner Bandenwerbung, ne? Man kann auch denn in der Software diese aktiven Areale, die wirklich überwacht werden sollen, einblenden. Man zeichnet also so ein Kästchen drum oder ein Polygon drum und sagt, okay, wenn hier irgendwas passiert, dann achte da drauf. Und wenn die Bandenwerbung passiert, interessiert dich nicht. Und wenn im Spielfeld was interessiert, interessiert
dich nicht. Es gibt ja sogar Bandenwerbungen, die sind nur im Fernsehen zu sehen. Und die sind gar nicht auf dem Fußballplatz zu sehen.
Ja, klar, die haben dann fest installiert und die werden dann nur
je nachdem, virtuell eingeblendet. Wer gekauft hat, gibt es eine ganz andere Werbung im Fernsehen als in der Realität.
Mhm. Ja, und eben die Sicherheitskräfte können dann sagen, okay, das ist etwas, was normal passiert, wenn also der Verkäufer rumläuft und Cola verkauft oder sowas, der wird ausgeblendet. Und wenn eben etwas passiert, was nicht ist, dann gehen wir eben hin, können einschränken. Interessant ist diese Software-Technologie, denn sie ist ja nicht nur im Fußballstadion, da wo es versuchsweise gemacht worden ist, in dem Fall sogar in Düsseldorf im Stadion, ist ja nicht nur da, sondern man kann es auch im Straßenverkehr einsetzen, überall da, wo Massenbewegung ist. Man könnte auf Autobahnen sehr schnell Unfälle erkennen, wenn sowas passiert, wenn man zum Beispiel eine Überwachung über Satellit oder über Drohnen macht und sieht dann an Unregelmäßigkeiten, kann sehr schnell darauf reagieren.
Was steckt denn an Rechenleistung dahinter? Reicht ein einfacher PC oder muss man da schon was Dickeres haben?
Nein, da reicht ein normaler PC. Man hat, als Technik ist einfach nur ein Rechner, auf dem normale Software aufgespielt wird. Gut, die PCs sind heute schon sehr leistungsstark, so stark wie früher ein Rechenzentrum. Dann braucht man eben diese Übersichtskamera und man braucht eben die beiden Stereokameras, die fernsteuerbar sein müssen. Das ist klar, ne? Er muss ja, wenn er irgendwas sieht, muss er die Kameras fahren, er muss die zoomen können und muss dann da das Bild zur Not auf den Monitor bringen oder bei einem Ereignis auf den Monitor bringen, damit dann eben interveniert werden kann. Ein sehr schönes System, finde ich, das die hoffentlich irgendwann mal serienreif machen, denn da könnte man viele, viele Gefahrensituationen, die gerade bei Massenveranstaltungen, bei Demonstrationen oder bei Konzerten auftreten, Paniksituationen, könnte man da vielleicht früher erkennen. Ja. Man kann sie nicht damit verhindern. Ja. Man kann sie ja vielleicht früher erkennen. Und gerade bei großen, unübersichtlichen Veranstaltungen ist es auch für Menschen sehr, sehr schwer.
Also ein bisschen was habe ich ja auch in meinen Kameras, die da so laufen, drin. Das heißt also, ich kann die so einstellen, dass wenn sich jemand meinen Kameras nähert, dass der eben ein Bild an irgendeinen Server geschickt wird und ein Movie an einen Server geschickt wird.
Aber da kann das Verhalten nicht erkannt werden, nicht
interpretiert werden. Der erkennt die Bewegung denn.
Ja, das ist dann eine Bewegung.
Ich kann da
nicht 500 Meter gucken oder sowas, sondern auf der Terrasse oder irgendwo, wenn sich da einer nähert.
Also wenn ich bei dir einbreche, kriegst du das dann gefilmt.
Genau.
Mhm. Also ich finde, das ist ja eine interessante Lösung, ein guter Ansatz. Nur bei unserer gegenwärtigen politischen Stimmung, die wir in Deutschland haben, hätte ich da noch eher größere Bedenken. Denn wer immer das Geld hat, so etwas zu kaufen, das mögen nun Fußballvereine sein, die verantwortlich sind. Aber das ist doch der Staat. Und ein solches System auf dem Wasserwerfer, dass er autark wird, das hätte mir gerade noch gefehlt.
Ja. Und da bringst du natürlich einen Aspekt ins Spiel, der menschliche Aspekt der Verantwortlichen, die sowas einsetzen, die wahrscheinlich das größte Risiko darstellen. Die sind wahrscheinlich ein größeres Risiko als die Technik, die dahinter steht.
Ja, das Wort Verantwortlichen, das ist für mich absurd, denn die Verantwortlichen, die haben für mich keine Verantwortung.
Ich werde nie das Bild vergessen von diesem armen Mann bei Stuttgart 21, der die Augen ausgeschossen hat, wo ein Auge dann glauben muss, weg und wie das Blut daraus lief. Ein schreckliches Bild. Und es muss doch schrecklich sein, wer so etwas initiiert.
Gut, aber das kann man technisch auch nicht verhindern. Wenn einer Mist bauen will,
der baut Mist. Man kann doch Wasserwerfer bauen, die nicht so gefährlich sind. Das kann man doch.
Man kann auch den Einsatz von Wasserwerfern so verantwortlich steuern, dass sowas nicht passiert.
Ja.
Die Wasserwerfer können nichts dafür.
Nein. Wir sind ganz vom Thema abgekommen. Ja, adaptive Kamerasysteme. Wie viele Kameras braucht man? Eine, die einen Überblick hat?
Drei.
Aber damit kann ich das ganze Stadion, die kann ja nicht nach vorne, hinten, rechts und links gleichzeitig.
Gut, wenn man einen aktiven Übersichtsbereich braucht man drei Kameras. Wenn man das Stadion in vier Bereiche aufteilt, wie es sinnvoll ist, dann braucht man eben 3x4. Das ist jetzt wieder schwierig zu rechnen, denn wir können ja nur bis 205. Okay. Man braucht dann eben.
3x4 brauchst du 3x4.
Nein, wir können nur bis 255.
Also, und 12 ist außerhalb des Bereichs.
Könnte ich ja schon mit meinen 6 Kameras die Hälfte davon
realisieren. Ein halbes Stadion.
Ja, ein halbes Stadion.
Du betreibst 6 Kameras.
Ja. Du kannst kannst ja vom Fraunhofer FIT die Software holen.
Ja.
Die läuft auf deinem normalen Rechner, auf deinem vielleicht nicht, weil der noch Vista hat. Aber auf einem normalen Rechner läuft die und dann kannst du die Massen, die an deinem Haus vorbeiströmen, dann analysieren.
Überwachen, analysieren und eingreifen?
Nö. Nein, eingreifen musst du dann selber. Wenn also eine rote Mütze vorbeikommt, dann springst du vom Balkon und stellst die und fragst, warum trägst du eine rote Mütze?
Rote Mütze. Sollte dann nicht jetzt die Linken wieder überwacht werden? Fand ich ganz lustig, was die Piratenpartei da jetzt gefordert hat. Dadurch, dass jetzt zu einer vollständigen Überwachung der Partei die Linken kommen soll, haben die gesagt, also wenn schon, dann müssen alle Parteien überwacht werden. Denn die Gesetze, die nicht konform mit unserem Grundgesetz gegangen sind und diese Aktivitäten, die erst dann durch das Bundesverfassungsgericht gestoppt werden konnten, die sagen doch ganz klar, dass da die sind, die gegen das Grundgesetz verstoßen und nicht die anderen. Da hat man nur einen Verdacht. Fand ich also wirklich sehr logisch und konsequent gedacht.
Aber die Parteien kann man nicht mit einem adaptiven Kamerasystem überwachen. Die werden von den Fernsehanstalten sowieso
überwacht. Aber wenn man so etwas als kontinuierliche Überwachung hätte und könnte die Korruption und die Bestechung und diese Schmiergelder und diese ganze Lobbyarbeit, die auch unsauber ablaufen kann und wird zum Teil, die eindämmen, dann hätten wir viel Geld gespart und hätten ein anständigeres Deutschland als heute.
Also einen Teil der Software kann man hierfür brauchen. Die erkennen ja Bewegungsmuster oder Verhaltensmuster. Müsste man also nur die Software nehmen, Verhaltensmuster denn nehmen und wenn dann etwas davon abweicht, dann haben wir den Schuldigen.
Aha. Ja. Also ich kann mir vorstellen, so eine Kamera, da gerade wo man sagt, bei Street View ist unser Haus ist ja verpixelt, stark verpixelt sogar, dass ich da vielleicht eine Kamera auf die andere Seite stelle und wer will, der kann sich dann das Kamerabild angucken.
Die Internetadresse, die blendest du
dann über Dün DNS.
Ja, sag mal. Ein bisschen beknackt ist das doch, oder? Du lässt das Haus verpixeln und stellst dann eine Kamera auf, deren Bild du ins Internet speist, damit die Leute das angucken können.
Ja, dann kann er überwachen, wie das Haus sich anschaut.
Ja, ich komme ja nicht nach Hause mit dem Navigationssystem, weil der findet ja das Haus nicht mehr.
Ich wollte eigentlich jetzt,
gute Idee, finde ich. Ich finde das eine gute Idee.
Warum hat Apple eigentlich den iPod und iPad und sowas genannt? iPod.
Na, es gibt ja die Steigerung.
iPhone davon. Und so.
Ja, es gibt Idiot. Ja die Steigerung davon, der Idiot.
Der Idiot, ja.
Na, ich glaube, die Sache mit dem i, die haben irgendwas vorhergesagt. Es gibt ja jetzt für diese iPhone-Sachen und andere Dinge so eine App, um die Kennzeichnung auf den Eiern erkennen zu können, ob möglicherweise die Dioxin belastet sind. Ja? Und das ist also jetzt ein Eye-Check oder so etwas. Und das haben die dann mit dem iPhone und ich denke, irgendwie haben die das
mit dem geahnt. iPhone ein Eye-Check.
Ja.
Ist doch gut.
Hast du heute schon deine Eier schon getestet? Nein, ich habe mein Telefon vergessen oder so.
Ja, das ist aber auch, da ist auch nichts dran an diesem, was du da erzählst.
Doch, natürlich.
Es gibt doch keine App dafür.
Doch, es gibt eine App dafür.
Eine Dioxin-App.
Die gleicht dann die Stempel der Eier, die werden gescannt, ab mit dem, was vom Landwirtschaftsministerium zur Verfügung gestellt wird. Da sind ja diese Kennungen alle drin. Das ist kein Witz, das ist
eine App aus dem App Store.
Ich weiß nicht, ob die aus dem App Store ist.
Die kostet Geld.
Ich glaube mal nicht, nö.
Aha, na gut, muss ich mal nachgucken.
Ja, hast du wieder eine Aufgabe. Ja.
Der Werbespruch dafür ist, das Ding kostet Geld, das App kostet Geld und das nicht benutzen kostet das Leben. Ne?
Heinz, du hast die Sache auf den Punkt
gebracht. Guck mal auf die Uhr hier. Wir müssen noch über unseren Shop was erzählen.
Erzähl mal was.
Ja, da gibt es schöne Sachen, die man da kaufen kann.
Und die Anbindung ist einfacher geworden?
Das würde uns freuen, wenn Sie da fleißig zugreifen.
Ja, nur noch einen Klick und man ist sofort drin.
Denn so ein bisschen haben wir auch davon. Zwar wieder nicht genug, aber ein bisschen.
Und es ist jetzt ein gesicherter Zugang und... Ja. Ist ein, wir nennen das nicht qualifizierter, sondern zertifizierter Shop jetzt mittlerweile. Gut. Also eine ganze Menge Sachen und sowas. Und jetzt sollten wir hier unsere drei Daumen so langsam nach oben stecken. Ja. Dann sagen wir immer einen Shop, einen Eye-Tester, einen was weiß ich was.
Wäre da auch was Schönes, wenn wir den Daumen im Shop hätten.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.